Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, vorab erstmal wieder vielen Dank für die Wünsche unserer Hörerinnen und Hörern. Wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, 4 oder 5 Stories, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wünschen, dass wir die mal hier vorstellen, diese Fälle. Und tatsächlich arbeite ich schon an einem Fall. Und der kam sogar zweimal, den will ich jetzt noch nicht verraten, der wurde sogar schon zweimal vorgeschlagen. Und den versuche ich dann, oder du, Tanja, in der nächsten Folge mal zu präsentieren, das mal vorab. Und gibt es irgendwas Neues?
Ja, ich habe tatsächlich ein Update zu Amanda Knox. Das ist ja ein Fall, den viele von uns verfolgt haben, die damals beschuldigt wurde, ihre Mitbewohnerin getötet zu haben. Und die wurde ja zuerst schuldig gesprochen und danach freigesprochen. Allerdings steht nach wie vor der Tatbestand der Verleumdung im Raum. Denn sie hatte damals einen Barmann des Mordes beschuldigt, obwohl sie wusste, dass er unschuldig ist. Und sie hat es im Nachgang damit begründet, dass sie total unter Schock stand in dem Moment und von der Polizei geschlagen wurde. Und sie geht jetzt gegen die italienische Justiz nochmal vor, weil sie eben auch in dem Fall einen Freispruch erwirken möchte.
Da glaube ich ja nicht dran, dass es klappt.
Ich bin mal gespannt. Ich werde es weiterverfolgen.
Ja. Dann kommen wir jetzt zu deinem Fall, Tanja.
Ja, und ganz untypisch für mich, gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit zurück.
Ja, das ist bei dir noch nie gewesen, ne?
Ja, ich glaube auch.
Selten,
ja. Sehr selten. Und zwar geht es um Enriqueta Martí, die berühmt geworden ist als die Vampirin von Barcelona.
Das hört sich blutig an.
Das ist es auch. Enriqueta wurde 1868 geboren und war sehr hübsch und ehrgeizig.
Du bist aber jetzt wirklich sehr weit zurückgegangen.
Ja.
In den Jahren.
Ja, ist okay. So. Und sie wollte schon ganz früh aus der katalanischen Provinz, in der sie gewohnt hat, nach Barcelona und hat da zuerst gearbeitet als Dienst- und Kindermädchen. Aber sie wollte immer den Kontakt haben zu den Reichen und Schönen, zu den wohlhabenden und einflussreichen Menschen. Und nach kurzer Zeit ist sie dann als Prostituierte in einem Bordell gelandet, heiratete 1895 einen Maler, trennte sich aber auch wiederum sehr schnell von ihm. Er konnte mit ihren zahlreichen Affären und ihrem unberechenbaren Charakter überhaupt nicht umgehen. Und sie hatte so eine Bauernschleue und hat gemerkt, dass die Menschen ganz schnell darauf reinfallen, wenn jemand ihnen große Dinge verspricht. Und so ist sie dann eine Hexenheilerin geworden und versprach den Menschen ewige Jugend, Schönheit, Gesundheit und die Heilung von Tuberkulose, was zu der Zeit eine sehr weit verbreitete Krankheit war. Die Zutaten dieser Hexenärztin waren Fett, Blut, Haare und Knochen von Kindern.
Oha.
1909.
Entschuldigung, da muss sie ja wirklich daran geglaubt haben, oder?
Also, so wie ich das recherchiert habe, hat sie selbst nicht unbedingt daran geglaubt, aber sie hat verstanden, dass die Menschen daran glauben wollen.
Okay, und deswegen mussten die Kinder herhalten.
Ja. 1909 eröffnete sie ihr erstes eigenes Bordell und hatte es nun erreicht, dass sie den Kontakt zu den wohlhabenden und einflussreichen Menschen hatte, denn dort verkehrten fast nur Wohlhabende.
Männer.
Und das Bordell war dafür bekannt, dass dort alle Wünsche erfüllt wurden, wirklich alle. Und unter anderem und sehr beliebt waren eben Kinder, auch in diesem Bordell. Und so entführte sie Straßenkinder, die dort arbeiten mussten. Und sie entführte quasi die Kinder und ich sag mal, entweder mussten sie im Bordell arbeiten oder
sie landeten im Kochtopf.
So kann man das fast schon sagen.
Ja.
Und sie machte das auf eine ganz perfide Art und Weise. Und zwar hatte sie auch, das fand man später in ihrer Wohnung, quasi zwei Kleiderschränke. In dem einen hingen Lumpen und in dem anderen schicke Kleidung. Das heißt, wenn sie abends im Bordell war, lief sie eben zurechtgemacht und schick als reiche Frau und erfolgreiche Geschäftsfrau umher. Tagsüber zog sie sich die Lumpen an und stellte sich in die sogenannten Brotschlangen. Und zwar war das so, dass zu der Zeit in den Klöstern die Nonnen die Straßenkinder mit Brot versorgten. Und dann stellte sie sich da auch in die Schlange und tat so, als sei sie eben auch bedürftig, kam mit den Kindern ins Gespräch, suchte sich natürlich die Kinder, die alleine dort waren, meistens so um die 5 Jahre alt, und lockte sie mit Süßigkeiten in ihre Wohnung. Im Jahr 1909, also in dem Jahr, wo sie ihr Bordell eröffnete, wurde sie verhaftet, weil eben rauskam, dass sie dort Kinder zur Prostitution zwang. Allerdings hatte sie sich ja mittlerweile eine einflussreiche Kundschaft aufgebaut und durch diese Kontakte war sie ganz schnell wieder draußen. In den Jahren 1909 bis 1912 verschwanden extrem viele Kinder. Und es konnte nie richtig geklärt werden, wohin sie verschwanden, und es wurde aber auch nicht wirklich ermittelt, da es sich eben um sehr arme, alleinstehende Kinder handelte. Unter anderem Teresita, das letzte Opfer von Enriqueta. Zu der Zeit hielt sie zwei Mädchen in ihrer Wohnung gefangen, muss man sagen. Teresita und Angelita. Und wie sich später herausstellte, war Angelita ihre Nichte. Diese erzählte später, dass sie 1912 Zeugin war, wie Enriqueta den 5-jährigen Pepito auf dem Küchentisch getötet hat. Die Teresita hatte sie eben entführt, ihr die Haare geschnitten, ihr einen neuen Namen gegeben und sie sollte sie Stiefmama nennen. Und die Teresita war eins der wenigen Kinder, was vermisst wurde. Das heißt, es war kein alleinstehendes Straßenkind. Und als ein Nachbar Teresita am Fenster entdeckte und der Polizei Bescheid gab, konnte eben dieses Kind zugeordnet werden, weil die Eltern eben schon nach ihm suchten. Daraufhin wurde Enriqueta festgenommen. Ich hatte ja schon von den zwei Schränken erzählt, die gefunden wurden. Des Weiteren fand man blutdurchtränkte Kleidung, blutige Klingen, Überreste von ausgeweideten Leichen. Die waren in Krügen, Schalen, Vasen und kleinen verschlossenen Töpfen bereitgestellt und teilweise schon zu Salben gemixt.
Das war ihre Hexenmaterialien,
genau.
So, ja.
Außerdem fand man nicht nur in der Wohnung, sondern auch in zwei ehemaligen Wohnungen Kinderknochen. Angeblich gab es auch eine Liste mit Namen aller einflussreichen, wohlhabenden Personen, die von ihr bedient wurden. Diese Liste verschwand spurlos. Im Gefängnis versuchte sie mit einem Holzmesser Selbstmord zu begehen, was ihr misslang. Allerdings kam sie auch nicht vor Gericht, sondern sie wurde noch vor ihrem Prozess am 12. Mai 1913 im Gefängnis von Mitinsassen getötet. Und es gibt zu ihr ganz viele Theorien. Unter anderem wird eben behauptet, sie habe nie auch nur einen Mord begangen. Eine verbreitete Theorie besagt, dass sie, nachdem sie ein Kind, was in ihrer Obhut war, durch einen Unfall verloren hatte, einfach total neben der Spur war und daraufhin eben die Teresita entführt hat. Dass aber darüber hinaus es keinen Beweis dafür gibt, dass sie jemals ein Kind getötet hat. Die Überreste, die in ihrer Wohnung gefunden wurde, könnten vom Friedhof sein, dass sie die vielleicht ausgegraben hat, um ihre Salben zu mixen. Und das Einzige, was es im Grunde gibt, ist eben die Zeugenaussage von ihrer Nichte, die ja gesehen haben will, wie sie einen Jungen getötet hat. Vielleicht wurde sie als Sündenbock genutzt für die vielen verschwundenen Kinder und auch so ein Stück weit als Entertainment für die Presse. Das ist eine eben verbreitete Theorie. Vielleicht hat sie aber auch eine unsagbar hohe Zahl an Kindern tatsächlich getötet.
Und die Insassen, warum haben sie die denn umgebracht?
Das ist eben auch Teil der Theorie. Es gibt die Theorie, dass die Wohlhabenden, die sie eben immer bedient hat, die Insassen bezahlt haben, weil sie Angst hatten vor ihrer Aussage vor Gericht.
Ja, sowas in der Richtung habe ich mir schon
Ja.
gedacht. Ja, Tanja, auch ein gruseliger Fall.
Ja. Und man weiß es letztendlich ja nicht, wie es wirklich war.
Genau, so ähnlich wird es nachher am Schluss bei mir auch sein. Da komme ich jetzt zu. Ich gehe auch etwas weiter zurück, über 60 Jahre sogar. Und zwar der 5.6.1960 sollte ein ganz spektakulärer Mordfall in die finnische Kriminalgeschichte eingehen. Denn da ereignete sich ein grausames Verbrechen am Bodomsee. Am 4. Juni 1960 fuhren vier Teenager mit zwei Bikes zum Zelten an den Bodomsee. Helsinki, also die finnische Hauptstadt, liegt so circa 25 Kilometer entfernt. Es war Pfingsten und die Jugendlichen wollten gemeinsam Party machen. Die Gruppe bestand aus zwei 15-jährigen Mädchen, Mai-Li und Anja, sowie den beiden 18-jährigen Jungs Atero und Nils. Was ich jetzt schon vorwegnehmen möchte, es werden nicht alle nach dieser Nacht das Zelt lebend verlassen. Die letzte Aussage eines Fischers bestätigte das Leben aller vier noch gegen 19, 20 Uhr. Was die Teenager nach dieser Zeit bis circa 3 Uhr nachts gemacht haben, bleibt ungeklärt. Laut Tatort müssen die Jugendlichen nach 20 Uhr noch gegrillt haben, einiges an Alkohol getrunken haben und laut späteren Ermittlungen fanden drei der vier Teenagern den Tod zwischen 3 Uhr nachts und 7 Uhr morgens. Nun stellt euch mal vor, ihr liegt da im Zelt, hört vielleicht draußen noch so Schritte, kleine Äste, die vielleicht unter der Sohle brechen und spürt, dass da scheinbar jemand um das Zelt schleicht. Tanja, mir würde das Herz bis zum Hals
Ja,
schlagen.
mir auch. Ganz schlimm.
Ja, ne? Und dann siehst du vielleicht noch eine Klinge, die sich durch den Zeltstoff bohrt und dann, wie im Rausch, auf alles Lebende einsticht. Es wird auf Köpfe, Hälse, Oberkörper, Ober- und Unterschenkel eingestochen. Immer und immer wieder. Drei der Teenager konnte man später nur noch anhand der Kleidung identifizieren, da die Köpfe, ich sag's mal so, zu Brei geschlagen wurden. Vermutlich mit einem Baseballschläger. Ganz schwer erwischte es die 15-jährige Mali, auf der mehr als 20 Mal eingestochen wurde. Da kann man sich vorstellen, wie schnell und wie irre die Täterin oder der Täter dazugestochen haben muss, um die vier alle zu erwischen.
Das heißt, der Täter hatte ein Messer und einen Baseballschläger mit.
Genau, vermutlich. Allerdings schaffte es der 18-jährige Nils, das Zelt zu verlassen und sich im Dickicht zu verstecken. Hier verlor er auch das Bewusstsein aufgrund seiner schweren Kopfverletzung.
Oh ja.
Die Täterin oder der Täter nahm deren Brieftaschen, Personalausweise und Badesachen an sich und dann verlor sich jegliche Spur. Und der Bodomsee lockt viele Familien zum Schwimmen an, sowie auch den zweifachen Familienvater Erki Johansson mit seinen Söhnen. Er entdeckte das eingestürzte Zelt und den blutverschmierten Nils, der barfuß am Tatort lag. Tanja, das heißt, er muss wieder zurückgekehrt sein. Das würde ich mir jetzt recht nicht trauen, ne?
Das hat er bestimmt gar nicht bewusst gemacht. Der muss ja völlig.
Ja, also folglich alarmierte der Vater die Polizei und den Notarzt. Diese konnten nur noch den Tod von Mai-Li, Anja und Seppo feststellen. Das war ja damals auch noch nicht so einfach, da mal schnell Hilfe zu holen. Da gab es ja noch keine Handys.
Ja.
Der überlebte Nils hatte einen Kieferbruch sowie mehrere Brüche der Gesichtsknochen. Über 10 Messerstiche wurden an ihm gezählt. Und dass er das überlebt hat, ist echt krass, oder?
Ja, und dass der Täter auch da nicht nochmal hinterher ist, ne? Und ihn
Oder
da,
die Täterin.
oder die Täterin, ja, und ihn da nochmal im Gebüsch gesucht hat, weil ich sag mal, weit ist der ja nicht gekommen.
Ja, Aber ihr könnt euch sicherlich jetzt auch vorstellen, dass dieser heftige Mehrfachmord für großes Medieninteresse sorgte und die größte Verhandlung in der finnischen Kriminalgeschichte auslöste. Da es weit und breit keine Zeugen gab, bis auf den überlebenden Nils, setzten die Ermittler große Hoffnung zur Aufklärung auf ihn. Er konnte sich aber an rein gar nichts erinnern. Und da die Ermittler überhaupt nicht weiterkamen und den spektakulären Fall klären wollten, versuchten sie es bei Nils mit Hypnose. Und um an Nils sein Unterbewusstsein zu gelangen. Nils berichtete unter Hypnose von einem Mann mit roten, glühenden Augen und langen, blonden Haaren. Womit die Ermittler nicht wirklich etwas anfangen konnten, auch von dem Messer und dem vermutlichen Baseballschläger gibt es keine Spur. Trotzdem gab es nach dem Mord zahlreiche Verdächtige. Der Kioskbesitzer Waldemar Gylström, der den Jugendlichen am Abend vor der Tat noch Süßigkeiten und Alkohol verkauft hatte, galt aufgrund seiner aggressiven Art als besonders verdächtig. Das Ganze unterstrich er noch 9 Jahre später, als er betrunken sagte: „Ich habe es getan." Gemeint waren die Bodom-Morde. Am nächsten Tag allerdings fand man seine Leiche im Bodomsee. Er war ertrunken, trotz dass er ein guter Schwimmer war. Er hatte ein Alibi, was ihm seine Frau besorgte, indem sie log und erzählte, er sei in der Tatnacht zu Hause gewesen. Und das hat sie aber nur gemacht, weil sie von ihm mit dem Tod bedroht wurde. In der Öffentlichkeit galt Hans Aßmann als Hauptverdächtiger. Der aus Deutschland stammende 37 Jahre alte Hans Aßmann war am 6. Juni 1960, einen Tag nach dem Mord, morgens in Helsinki im Hospital aufgeschlagen und seine Kleidung war blutverschmiert und er war völlig verwirrt. Der Assistenzarzt Palo behandelte ihn. Rein körperlich fehlte ihm nichts. Schon verdächtig. Er hatte auch blonde Haare, so wie Nils die beschrieben hatte. Voller Panik hatte er sich die dann aber abgeschnitten und gefärbt. Trotz der Hinweise des Assistenzarztes Paolo verfolgte die Polizei diese nicht weiter. Der Assistenzarzt, der mittlerweile Professor ist, veröffentlichte auch ein Buch über die Bodom-Morde mit dem Titel Mysterien des Bodom. 2005 kam es dann zu einem Match bei einer DNA-Spur. Denn bei dieser wurden Blutspuren von allen drei Jugendlichen auf einem Paar Schuhe gefunden, die dem einzig Überlebenden Nils gehörten.
Ja, aber das ist ja klar, dass da diese Spuren gefunden wurden.
Nils hat sich nach der Mordnacht übrigens wieder ziemlich schnell erholt und arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Busfahrer in Helsinki. Er war verheiratet und hatte 2 Kinder. Und aufgrund seiner schweren Verletzungen hatte ihn niemand verdächtigt. Er selbst konnte sich bis heute an nichts erinnern. Und Ende März 2004 wurde Nils unter dem dringenden Tatverdacht, seine drei Freunde ermordet zu haben, angeklagt. Laut Ankläger wollte Nils Sex mit der 15-jährigen Miley. Aufgrund des Alkoholpegels hatte sie sehr bedrängt. Miley wies ihn zurück, weshalb es zum Streit kam. Und Nils wurde richtig aggressiv. Die Ankläger glaubten, dass sich Nils mit Atero gestritten hat, weil er Miley verteidigen wollte und er dadurch Ateros Kiefer im Streit gebrochen und ihm aus dem Zelt verbannt hatte. Und Nils soll dann auch das Zelt verlassen haben und schwere Steine gesammelt haben, statt den Baseballschläger. Er schlich sich dann später zurück zum Zelt, schlitzte es mit dem Messer auf und stach besonders auf Miley ein, weil sie ja ihn abgelehnt hatte, und schlug danach mit den Steinen immer und immer wieder auf die Köpfe seiner Freunde ein. Anschließend verletzte er sich selbst, um den Verdacht von sich abzulenken. Das ist wie in so einem Krimi, ne?
Total, ja.
Und der Prozess begann im August 2005 gegen den inzwischen 63 Jahre alten Nils, in dem die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe forderte. Und aufgrund der modernen DNA-Technik wurde der Verdacht gegen Nils natürlich noch erhärtet. Die Verteidigung argumentierte damit, dass Nils die Tat aufgrund der schweren Verletzungen gar nicht durchführen konnte. Auch als man Nils fand, trug er nicht die besagten Schuhe. Und ganz entlastend war eine weitere Spur. Spermaspuren auf eins der Kopfkissen. Und auf keinen der beiden Jugendlichen passten die Spermaspuren. Laut Verteidigung muss der Täter nach der Tat seine Spur dort hinterlassen haben. Vielleicht aufgrund dieser Fremdspur wurde Nils am 7. Oktober 2005 von allen Anklagen freigesprochen. Er erhielt Schadensersatz in Höhe von rund 45.000 Euro. Und Tanja, bis heute konnte nicht geklärt werden, wer am 5. Juni 1960 die drei Jugendlichen getötet und Nils so schwer verletzt hat. Ja, Tanja, da muss ich dich und euch da draußen mit einem großen Fragezeichen zurücklassen. 2018 erschien ein Buch mit dem Titel Midsommerblut über den Fall und 2016 Lake Bodom, in dem Freunde den Fall aufklären wollen und selbst in Gefahr geraten. Und der Film ist auch an diese Morde halt angelehnt. Mhm. Ja, Tanja, was denkst du? War er es oder war es nicht?
Das finde ich ganz schwierig, aber ich finde, die Spuren, die du jetzt genannt hast, sprechen eigentlich eher dagegen. Und ich würde auch denken, dass man das ja nachweisen kann, ob Verletzungen von einem selbst zugeführt wurden oder von jemand anders. Mhm. Also das kann man eigentlich immer schon nachvollziehen, wenn jemand sich selbst verletzt hat.
Ja.
Und deshalb muss ich sagen, ich würde eher denken, dass das jemand anders war.
Okay.
Und du?
Ich bin mir da nicht sicher. Also gut, diese fremde Spermaspur halt, aber vielleicht war die in diesem Kissen schon von irgendeiner anderen Aktion, sag ich mal. Ich weiß es nicht. Also das wäre das Einzige, was mich jetzt davon abbringt, dass es dieser Nils war. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, dass ich könnte mir vorstellen, dass er das war.
Mhm. Vielleicht aber hast du da ja irgendwann nochmal ein Update für uns. Wer das, weiß.
Ja, das Letzte war ja, wie gesagt, 2005. Mhm. Und ich glaube, das ist damit abgehakt. Aber es war für mich, fand ich schon ein ganz schön gruseliger Fall, wenn man sich das so vorstellt. Man liegt da am Zelt, total, dann siehst du da so einen Schatten kommen oder hörst es, und dann bist du im Halbschlaf. Und dann, also diese Panik.
Wenn es dann so war. Wenn Nils es war, dann ist das alles ja anders abgelaufen.
Ja. Ja, Tanja, dann in 14 Tagen wieder und mit einem Fallvorschlag von einem unserer Hörerinnen oder Hörer. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es heißt Crime Up Your Life.